Also ich würde gerne diese Predigt starten mit einer Frage. Und zwar, wer von euch hier in diesem Raum liebt es, zelten zu gehen? Kurzes Handzeichen mal. Okay, ein paar wenige von euch. Okay, der Rest von euch, ihr seid auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich mag es nämlich nicht, zelten zu gehen, aus genau zwei Gründen. Okay, ich war Ende letzten Jahres in Südafrika bei so einem christlichen Jugendcamp. Da haben wir 14 Tage lang gemeinsam gezeltet. Und da sind so ein paar Dinge passiert, ja. Zwei Erfahrungen, die mich wieder sofort daran erinnert haben, warum ich es nicht mag, zelten zu gehen. An dem einen Tag war es nämlich so gewesen, es war ein recht heißer Tag. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde einfach mal diese Fensterrollen bei dem Fenster hochrollen. Und wollte das eigentlich machen, damit so ein frischer Wind durchkommt. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Zelt sind 8 Männer. Also dementsprechend hat es da drin auch einen gewissen Geruch gehabt, ne, um es mal milde auszudrücken. Und habe ich gedacht, hey, wenn ein frischer Wind durchgeht, ist alles gut. Und dann habe ich diese Fensterrollen hochgerollt und hinter dieser einen Fensterrolle, da war eine Spinne gewesen, so groß wie meine Hand. Es kann sein, dass ich leicht übertreibe, aber gefühlt, gefühlt so groß wie meine Hand, okay? So ein Monster. Und da habe ich natürlich geschrien wie ein kleines Kind, bin zu den anderen Leitern hingerannt. Ich war eigentlich selber Leiter, aber ich brauchte mal noch eine Spezialhilfe. Und die kam dann auch schon richtig gewappnet mit so einem Cricketschläger und hat dann einfach dieser Spinne so eine richtige Kopfnuss gegeben. Deswegen für alle Spinnliebhaber in dem Raum tut es mir auf jeden Fall super leid, aber das musste halt einfach sein, ja. Das geht nicht in meinem Zelt, okay. Bei den anderen ist okay, nicht bei mir, ja. Und dann lag ich so im Bett am Abend, ja, und dann ging das Kopfkino los, ja, weil ich mir dann gedacht habe, ja, aber was ist, wenn diese Spinne auch Geschwister hatte, ja. Brüderchen und Schwesterchen, die nicht nur außerhalb von dem Zelt sind, sondern auch in dem Zelt und vielleicht auch jetzt gerade neben meinem Kopf. Ja, also da gingen solche Gedanken durch meinen Kopf und wie ihr euch vorstellen könnt, in der Nacht habe ich kaum geschlafen. Es war traumatisierend gewesen. Und das war die eine Erfahrung, warum ich es nicht mag, zelten zu gehen. Die andere Erfahrung war ein paar Nächte später, da habe ich tief und fest geschlafen und während der Nacht ist irgendetwas auf meinen Rücken gesprungen. Und dann lag ich so da und ich denke mir, was zum Haken ist das? Ja, habe ich so abgedreht, ja, ganz schnell mein Handy gegriffen, nachgeschaut, hat sich herausgestellt, dass es so ein Frosch gewesen ist, der dann in der Nacht einfach auf mich gesprungen ist. Ja, und dann sehe ich, wie der Frosch so weiter springt und dann springt er auf den nackten Oberkörper von meinem Kumpel. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich bin ziemlich müde. Solange der Frosch nicht auf mir liegt, ist es mir egal. Also drehe ich mich um und schlafe weiter. Aber wirklich nur ein paar Sekunden später ging ein Geschrei durch das Zelt. Mein Kumpel springt auf, der Frosch fliegt durch die Luft. Und gut, wir haben den Frosch noch raus eskortiert. Wir haben ihn nicht totgeschlagen, keine Sorge. Und war nicht so, das wär ekelhaft, ja. Und so war, das war meine zweite Erfahrung gewesen, ja. Deswegen denke ich mir immer wieder, hey, wenn ich sehe, dass Leute zelten, denke ich mir so, sag mal, wisst ihr nicht, dass wir auch Häuser haben? Ja, also wir müssen uns das nicht mehr antun. Also mit Fröschen und Spinnen zu kuscheln, die Zeiten sind vorbei. Ja, zumindest in meinem Leben. Aber gut, ich will auch positiv reden über Zelten. Also ich mag es schon zu zelten. Und eine meiner Lieblingserinnerungen war damals mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meinem Papa. Mein Bruder und ich, wir haben dann in unserem Garten immer gezeltet. Und wirklich auch bei jedem Wind und Wetter, es war vollkommen egal gewesen. Einmal hat es so stark gestürmt und gedonnert und alles. Wir haben wirklich gedacht, gleich kommt die zweite Sintflut über uns. Ne? Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Ja? Und das waren so die besten Erfahrungen. Das war abenteuerlich gewesen. Und das bleibt seinem Kind natürlich auch sehr stark in Erinnerung. Und deswegen denke ich, hey, wenn du heute hier bist und du liebst es zu zelten, dann hast du mit dem Gott der Bibel sehr viel gemeinsam. Denn Gott ist ein Gott, der es liebt zu zelten. Und natürlich werde ich es euch auch beweisen. Und zwar anhand von den nächsten zwei Versen. Da geht es nämlich darum, dass Gott zu Mose, dem Propheten Mose, gesagt hat, dass er ihm ein Zelt errichten soll. Und Gott hat gerade sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt, in die Wüste hinein. Und da hat das Volk Gottes gelebt. Letztendlich in der Wüste mit ein paar Zelten. Und gibt es halt nicht viel, ne? Und dementsprechend sah Gott sein Volk auf der Erde. Er sieht, dass sie am Zelten sind. Und er denkt sich so, hey, ich möchte eigentlich gerne bei ihnen sein. Ich möchte in ihrer Mitte wohnen. Ich möchte mit ihnen zelten. Und deswegen hat er dann zu Mose gesagt, hey Mose, ihr sollt mir ein Heiligtum errichten, damit ich in der Mitte meines Volkes wohnen und zelten kann. Ja, er sieht irgendwie, die haben ganz viel Spaß da unten. Dann sagt er, hey, ich möchte genau da sein, wo ihr auch seid. Und dann war es so gewesen, das Zelt wurde fertig gebaut und dann ist etwas Spektakuläres passiert. Da kam dann nämlich eine Wolke herab aus dem Himmel auf dieses heilige Zelt herab und es erfüllte dieses ganze Zelt mit der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. So stark, dass Mose selbst anfangs gar nicht in dieses Zelt reingehen konnte, weil die Gegenwart Gottes so krass gewesen ist. Und so, das hat das Volk Gottes damals erlebt. Es muss spektakulär gewesen sein. Es war wahrscheinlich unfassbar krass, das zu sehen. Es war atemberaubend. Das, was aber nicht atemberaubend war, war, wie dieses Zelt ausgesehen hat. Und ich habe extra ein Bild mitgebracht. Es ist nämlich so, in der Bibel wird genauestens beschrieben, Kapitel über Kapitel, 15 Kapitel lang, Ewigkeiten, wie dieses Zelt auszusehen hat. Und ich möchte es aber kurz zeigen, und deswegen können wir es auch im 21. Jahrhundert nachbauen. Und das ist letztendlich, wie das Zelt ausgesehen hat. Und dann denke ich mir so, wirklich Gott, das ist der Ort, den du auserwählt hast, um den Menschen zu begegnen? Also ich kenne da ehrlich gesagt schönere Orte, ne? Also irgendwie so am Meer oder vielleicht der Bayerische Wald oder so. Das sind so Orte, wo ich Gott begegnen kann. Aber nicht irgendwo im Nirgendwo, in der Pampa, in der Wüste, wo gar nichts ist und dann in so einem Zelt. Also es muss ja super heiß gewesen sein, in diesem Zelt. Aber Gott sagt, nein, da möchte ich meinem Volk begegnen. Und ich kann mich genau daran erinnern, wo ich dieses Kapitel damals als kleiner Junge gelesen habe. Ja, ich war hochmotiviert gewesen. Nach so einem christlichen Camp, da habe ich mir gedacht, hey Gott, ich werde die ganze Bibel durchlesen in einem Jahr. Ja, habe mir noch so auf die Brust geschlagen, ich werde das machen, ich bin voll motiviert. Und dann liest du so die Stellen, Adam und Eva, alles cool, ne? Und dann kommst du an so eine Stelle und du denkst dir so, Kapitel für Kapitel wird nur beschrieben, wie ein Zelt auszusehen hat. Und ich denke mir so, Gott, ganz ehrlich, also du forderst mich gerade raus. Ich weiß nicht, was das soll hier. Also, ich weiß nicht, was man daraus lernen soll. Was soll man daraus lernen, dass Gott irgendwie ein Hobby hat, dekorieren oder so? Ne? Also, was soll das hier? Ja? Es ist super langweilig und ich zeige euch mal kurz drei Stellen. Ja? Ich zeige nur ganz kurz. Ja, da heißt es zum Beispiel hier, ja, die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen lang sein. Wow. Und ihre Breite 4 Ellen. Okay. Ja, diese Zeltbahn soll alle ein Maß haben. Danke Gott. Nächster Vers. 5 Zeltbahnen sollen sie eine ganze zusammengefügt sein, eine an der anderen und wieder 5 Zeltbahnen, eine an der... Okay, ja, ist jetzt auch nicht so viel spannender. Und dann lesen wir hier, und fertige Schleifen aus Blauem. Und der Zeltbahnverbindung. Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das super langweilig. Ja. Da denke ich jetzt nicht, boah, was für eine Offenbarung. Oh, danke Gott, danke für diese Offenbarung. Ja. Danke für dein Wort. Ja, das sage ich nicht. Falls du es sagst, dann bist du auf jeden Fall heiliger als ich. Also ich sage das nicht. Und dann denkt man sich natürlich schon, okay Gott, warte mal, ganz kurz. Warum für 15 Kapitel lang beschreibst du dieses Zelt? Warum ist dir dieses Zelt so wichtig? Was hat es mit diesem Zelt auf sich letztendlich? Will Gott, dass wir sein Wort langweilig finden? Will Gott, dass wir sein Wort als gute Nachtlektüre verwenden? Was ist hier der Plan? Ja? Und ich möchte euch da gerne so ein paar Symboliken zeigen von diesem Zelt, die letztendlich alle auf Jesus hinweisen. Denn dieses Zelt hat sehr viel mit Jesus zu tun. Dieses Zelt soll letztendlich in all seinen Details auf Jesus hinweisen. Und ich werde euch dann nur zwei Symboliken herausgreifen, die etwas mit Jesus zu tun haben. Und die erste Symbolik, da geht es um das Äußere des Zeltes. Und da heißt es hier, Gott spricht zu Mose und sagt, fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichen Widerfellen an. Und dann oben drüber eine Decke aus Seekuhfell. Da denke ich mir auch wieder so, Seekuhfell. Also wie unspektakulär ist denn Seekuhfell? Es ist so eine ganz dunkle, finstere Farbe. Also wenn du das siehst, dann reizt es dich überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht so, als ob du vorbeigehst an dem Zelt und dann so, oh, wow, schön, ne? So denkst du nicht. Und da denke ich mir so, Gott, willst du nicht vielleicht eine schöne Farbe verwenden? So rot wie meine Schuhe, ne? So das wäre doch mal was, ja? Aber Gott sagt, nee, Seekuhfell. Und dann denke ich mir so, aber das ist so unspektakulär. Was hat denn dieses Seekuhfell, was unspektakulär ist, mit Jesus zu tun, der für uns als Gläubige sehr spektakulär ist? Und da gibt es im Buch Jesaja eine Prophetie über Jesus, über den Messias, ungefähr 700 Jahre vor Jesus. Und da sagt Jesaja über das Aussehen des Messias Folgendes. Er sagt nämlich, der Messias oder Jesus, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn an, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Also Jesus hatte keine Gestalt, keine Pracht. Falls du hier bist und du denkst, dass Jesus irgendwie schöne blonde Haare hat mit blauen Augen, wie so ein Shampoo-Model, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber das war tatsächlich nicht der Fall gewesen. Ja, über König David, da heißt es, König David, der war schön. Der hatte eine Gestalt gehabt, der hatte einen Body gehabt, wahrscheinlich ein Sixpack. Ja. König David war sexy. Jesus war nicht sexy. Also tut es mir leid, falls das deine Vorstellung war, aber Jesus als Mensch hatte keine Gestalt, er war sehr unspektakulär. Und so weist das Äußere des Zeltes in dieser Hinsicht auf Jesus hin. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, das war nämlich die erste Symbolik, die zweite Symbolik. Da sagt nämlich Gott zu Mose und er sagt, du sollst einen Vorhang vor den Eingang des Zeltes anfertigen, aus blauem Purpur und so weiter und so fort. Und es gibt letztendlich nur einen Eingang in dieses Zelt. Es gibt auch da dementsprechend nur diesen einen Vorhang. Und es ist letztendlich so, du kommst durch keinen anderen Weg, durch keinen anderen Eingang in dieses Zelt hinein, in die Gegenwart Gottes. Also da, wo Gott gewohnt hat, du kannst Gott nicht begegnen, es sei denn, du gehst durch diesen Eingang hindurch, durch diesen Vorhang. Und vielleicht, wenn du schon länger in der Bibel liest, dann kommen dir gerade so ein paar Bibelstellen in den Kopf, die mit Jesus zu tun haben könnten. Ich meine, die Aussagen, die Jesus getroffen hat, an sich sind die super krass, aber jetzt sagt Jesus nochmal so, er sagt letztendlich, hey, das Zelt damals, das hat was mit mir zu tun. Ich bin die Erfüllung dieses Zeltes letztendlich. Und er sagt in dieser einen Stelle in Johannes, er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er gerettet werden. Und er sagt letztendlich, hey, ich bin dieser Vorhang. Damals hatten sie keine Türen gehabt, da wo sie dieses Zelt hatten, sie hatten keine Scharniere gehabt, sondern es gab halt nur diesen Vorhang. Und du musstest durch den Vorhang durchgehen, um Gott nahe sein zu können. Und Jesus sagt, hey, ich bin dieser Vorhang, ich bin diese Tür. Wenn du Gott nahe sein möchtest, dann geht es nur durch mich. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Niemand kann zu Gott kommen, außer durch Jesus. Jesus ist der einzige Weg, er ist die einzige Tür, er ist die Erfüllung von dem, was Gott eigentlich damals seinem Volk sagen wollte, über dieses Zelt. Und dort an diesem Zelt, das war der Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen auf Erden. Es war die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich meine, wir beten so oft das Vaterunser. Wir beten wie im Himmel, so auf Erden. Und hier sagt letztendlich Gott, hey, das will ich in Erfüllung bringen, genau da an diesem Ort. Das soll der Himmel auf Erden sein. Das soll dieser Begegnungsort sein zwischen mir und meinen Kindern. Und das ist nicht das erste Mal, wo Gott dem Menschen so begegnen wollte. Vielleicht, wenn ihr die Bibel schon mal gelesen habt, zumindest die ersten paar Kapitel, dann wisst ihr, es gab noch mal einen anderen Ort, wo Gott gesagt hat, hey, ich möchte meinen Kindern begegnen. Und das ist nämlich der Garten Eden gewesen. Garten Eden war auch ein Ort gewesen, den Gott erschaffen hat. Und da hat er den Menschen dann hineingesetzt. Und er wollte eigentlich dort den Menschen begegnen. Und dann war es leider so gewesen, dass ja Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben. Das heißt, sie haben sich von Gott versteckt. Und dann war es so gewesen, dass Gott eigentlich an dem Abend noch, als sie gesündigt haben, wollte Gott ihnen eigentlich begegnen. Er wollte nach ihrer Arbeit mit ihnen reden und einfach Gemeinschaft mit ihnen haben. Und dann heißt es hier in dem Vers, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, da hörten sie, also Adam und Eva, sie hörten, wie Gott der Herr in den Garten umherging. Und dann sind sie ängstlich geworden, also sie haben sich versteckt, weil sie ja dementsprechend auf einmal gesündigt haben, sie waren mit Scham behaftet und sie sind sich versteckt hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, hey Adam, wo bist du? Ja, warum ruft Gott nach Adam? Wahrscheinlich war es so gewesen, dass Gott jeden Tag Zeit mit Adam verbracht hat bei einem bestimmten Ort. Vielleicht bei dem Baum des Lebens, da war es vielleicht so gewesen, dass sie immer diesen Treffpunkt hatten. Und jetzt ist Gott bei diesem Treffpunkt und er denkt sich, sag mal, Adam, es ist jetzt schon 16 Uhr, vielleicht wartet Gott noch 10 Minuten und er denkt sich, hey Adam, wo bist du? Warum bist du so spät? Ich meine, wir kennen alle so Freunde, ne, die manchmal einfach spät kommen, ne, eine halbe Stunde, eine Stunde später. Und dann denken wir uns auch, hey, sag mal, wo bist du? Und dann rufen wir vielleicht an oder so. Ne? Und so ist sie auch mit Gott. Gott sagt, hey Adam, was ist los? Brudi, hey, lass uns mal ein bisschen Zeit verbringen hier. Wo bist du? Ja, und ich liebe es einfach, wie Gott hier so nach Adam ruft. Weil Gott letztendlich sagt, hey, ich habe mich den ganzen Tag lang schon danach gesehnt, nach deiner Arbeit, nachdem du gepflanzt hast oder was auch immer gemacht hast, hey, ich sehne mich so sehr danach, endlich mit dir spazieren zu gehen. Einfach mit dir, keine Ahnung, vielleicht auch schwimmen zu gehen, eine neue Frucht zu essen, irgendwie Gemeinschaft zu haben. Und Adam war auf einmal nicht mehr da. An den Tagen davor war Adam immer da. Und jetzt auf einmal ist Adam nicht mehr da. Hey Adam, wo bist du? Und wisst ihr, genauso wie Gott da nach Adam ruft, genauso ruft Gott letztendlich auch deinen Namen. Jeden einzelnen Tag ruft Gott nach dir. Und er fragt auch dich, hey, wo warst du heute Morgen im Gebet? Ich wollte doch eigentlich mit dir im Dialog sein, was letztendlich Gebet ist. Gebet ist Dialog mit Gott. Und Gott sagt, hey, wo warst du gewesen? Heute Morgen, du und ich. Ich wollte eigentlich Gemeinschaft mit dir haben. Oder auch im Lobpreis. Ich wollte dich eigentlich mit meinem Frieden, mit meiner Freude erfüllen, aber du warst nicht da gewesen. Oder auch in meinem Wort. Ich wollte in meinem Wort zu dir sprechen. Ich wollte dich ermutigen. Ich wollte dich aufbauen. Ich wollte dir sagen, was meine Gedanken über dich sind. Nicht, was Menschen über dich denken, sondern was meine wunderbaren Pläne für dein Leben sind. Aber du warst nicht da. Hey, wo bist du? So ruft Gott jeden Tag nach uns. Und deswegen möchte ich auch, dass wir einfach in unserem Herzen zu Gott sagen, ja Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und wir haben es auch vorhin gesungen. Ne? Hier bin ich. Und wir wollen eigentlich auch diejenigen sein, die zu Gott sagen, da wo du bist, da will ich auch sein. Hier bin ich, Gott. Aber Adam und Eva, sie haben ja leider gesündigt, sie haben sich von Gott versteckt, sie sind weggerannt von Gott. Und deswegen gab es diesen Ort der Begegnung nicht mehr. Es war jetzt nicht mehr so, dass Gott Adam und Eva so begegnen konnte wie davor, weil Gott heilig ist und sie haben ja gesündigt und deswegen konnten sie nicht mehr diese Gemeinschaft haben. Und jetzt auf einmal war eine Trennung gewesen zwischen Gott und den Menschen. Und diese Trennung wurde teilweise aufgehoben, als dann letztendlich Gott in dieses Zelt hineingekommen ist, wo er gesagt hat, hey, ich möchte in der Mitte meines Volkes wohnen. Und in dieser Zeit, das sind Jahrhunderte von Jahren vergangen, zwischen Garten Eden und diesem Zelt. Und dann gab es einen Mann namens Henoch. Und da sehen wir schon anhand von dem Leben von Henoch, wie sehr Gott sich danach sehnt, Beziehung zu jedem Einzelnen von uns zu haben. Da heißt es nämlich über Henoch, sein ganzes Leben lang, sein ganzes Leben, führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Und er wurde 365 Jahre alt und dann auf einmal war er nicht mehr da gewesen. Warum? Weil Gott ihn einfach zu sich genommen hat. Ja, Gott hat so eine starke Sehnsucht nach Henoch gehabt. Er hat ihn so sehr geliebt, wo er einfach gesagt hat, ich teleportiere dich mal kurz in den Himmel. Ja, einfach, er hat ihn einfach zu sich genommen. Und ich finde das so krass, weil ich meine, wir feiern nächste Woche Christi Himmelfahrt, ne? Aber das hier war die Henoch-Himmelfahrt gewesen, ja? Gott hat einfach gesagt, zack, du und ich liebe dich so sehr, wir müssen ganz nah aneinander sein. Ich kann das nicht mehr aushalten, dass du hier auf der Erde bist. Und er nahm ihn einfach zu sich. Und diese Beziehung, diese enge Beziehung, die möchte Gott mit jedem Einzelnen von uns. Nicht nur mit Henoch, nicht nur mit irgendwelchen auserwählten Personen, die ganz viel für Gott tun und ganz viel Gott dienen oder was auch immer. Diese Beziehung möchte Gott zu jedem Einzelnen von uns. Egal, was du getan hast in deinem Leben, egal, wie viel du gesündigt hast, egal, wie du dich heute Morgen fühlst oder nicht fühlst, es ist alles egal. Gott sagt, ich möchte trotzdem eine enge Beziehung mit dir haben. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur hier und da, nicht nur vielleicht morgens oder abends, sondern dein ganzes Leben lang möchte ich bei dir sein. Ich möchte dir nahe sein, genauso wie Henoch auch. Und dann war es so gewesen, dass der Gott letztendlich zu seinem Volk gesagt hat, hey, ich weiß, Garten und Eden gibt es nicht mehr, aber ich will euch einen neuen Ort erschaffen. Einen Ort erschaffen, wo ich nicht nur bei euch bin, sondern ich bin in eurer Mitte. Ich will der Mittelpunkt eures Lebens, eures Zentrums sein. Und deswegen hat er ja zu Mose gesagt, hey, du sollst mir ein Heiligtum errichten, sodass ich in ihrer Mitte wohnen kann. Und zum ersten Mal seit dem Garten Eden gab es jetzt wieder einen Ort auf der Erde, wo die bleibende, erfahrbare Gegenwart Gottes gewesen ist, wo die Menschen täglich Gott begegnen konnten. Und dann war es so gewesen, dass ja wir als Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wir als Menschen, wir sehnen uns nach Orten. Es gibt immer wieder heilige Orte, ne, Jerusalem oder so etwas, ne, auch für die Menschen aus anderen Religionen. Es gibt immer so heilige Orte. Also der Mensch, der sehnt sich irgendwie nach Orten. Der Mensch sehnt sich nach einem Ort, wo er sich zurückziehen kann, wo er neue Kraft schöpfen kann, wo er zur Ruhe kommen kann, wo er sich geborgen fühlt, wo er sich sicher fühlt. Und wir haben oft dieses Gefühl in unserem Leben der Rastlosigkeit, wo wir irgendwie uns so busy fühlen. Ja, wir machen so viel und wir fühlen uns vor allem hier in Deutschland immer so angetrieben. Ja, irgendwelche Deadlines müssen erreicht werden, To-Do-Listen müssen abgearbeitet werden. Ja, und wir fühlen uns immer so in Bewegung. Und wir merken, hey, wir haben das Gefühl des Angekommenseins, das haben wir verloren. Und das haben wir aus dem Grund verloren, weil es diesen Ort der Begegnung mit Gott nicht mehr gibt. Ich meine, wir in Bayern, wir haben es schon ganz gut hier. Ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen Himmel auf Erden. Daheim ist daheim, ja. Daheim ist am schönsten. Ich meine, stimmt schon. Ich meine, ich fühle das. Ich bin voll dabei. Also Bayern ist das schönste Bundesland hier in Deutschland auf jeden Fall. Also ich verstehe das schon. Aber trotzdem ist es so, hey, Gott sagt, nein, ich möchte dieser Ruheort für eure Seele sein. Bayern ist trotzdem nicht der Ruheort für unsere Seele für die Ewigkeit, sondern Gott selbst möchte dieser Ort für uns sein. Und König David, der hat nämlich genau das erlebt. Der hat Gott erlebt in diesem Zelt. Und deswegen hat er uns ein Gebet aufgeschrieben. Und er hat im Psalm 61 hat er gesagt, hey Gott, zu dir kann ich jederzeit fliehen. Du bist seither meine Festung, die kein Feind bezwingen kann. Und da, wo du wohnst, in deinem Heiligtum, in deinem Zelt, dort will ich auch für immer bleiben. Und ich suche diese Zuflucht, die suche ich bei dir wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter. Genau das hat König David erlebt. Er ist in dieses Zelt, in dieses Heiligtum hineingegangen, wo die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes so stark gewesen ist. Und da hat er neuen Frieden gefunden. Da hat er Kraft gefunden. Da hat er Gott richtig erlebt. Und er hat gemerkt, hey, warte mal, ich kann zu jeder Zeit zu Gott kommen. Gott hat keine Öffnungszeiten, er hat keinen Urlaub, er macht keine Ruhetage, keine Feiertage oder irgendwie so etwas, sondern es gibt keine Zeit, wo Gott nicht will, dass ich zu ihm komme. Auch nicht, wenn ich gesündigt habe. Und dann sagt König David auch noch, hey, aber ich darf nicht zu jeder Zeit kommen, ich darf auch bleiben. Ich darf bleiben da, wo Gott ist. Und da hat er diesen Frieden erlebt. Und oft ist es leider so, dass wir unseren Frieden ganz woanders suchen. Wir suchen unseren Frieden oftmals in Geld. Und wir denken, hey, warte mal, wenn ich ganz viel Geld habe auf dem Konto, dann habe ich doch bestimmt keine Probleme mehr. Und wenn ich keine Probleme habe, dann habe ich Frieden. Das denken wir eigentlich. Aber das Problem ist, hey, auch wenn du sehr viel Geld hast, machst du dir sehr viele Gedanken darüber, wie du dieses Geld anlegen sollst, sodass du es nicht wieder verlierst. Und dann hast du wiederum keinen Frieden. Deswegen wirklichen Frieden, den finden wir nicht in der Abwesenheit von unserem Problem, sondern wirklichen Frieden finden wir in der Anwesenheit von unserem Gott. Amen. Amen. Und wisst ihr was, trotz den ganzen Stürmen in unserem Leben, können wir trotzdem noch Frieden haben, weil wir wissen, hey, da wo Gott ist, da ist seine Gegenwart, da ist Frieden. Und manchmal ist es so, ja, er stillt die Stürme in unserem Sturm. Das kann schon passieren. Gott kann Wunder tun und er kann das bewirken. Aber meistens denke ich, dass Gott eigentlich unser Herz stillen möchte. Und dann gab es auch einen anderen Psalm, im Psalm 46, ist auch ein Gebet gewesen. Und da sagt letztendlich Gott zu seinem Volk, hey, werdet still. Werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Wisst ihr, wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann gibt es keinen Grund, uns Sorgen zu machen. Dann kommt automatisch dieser Frieden in uns hinein. Und mit Erkenntnis, damit meint Gott nicht nur irgendein Wissen, nicht nur irgendeine Theorie oder so etwas, wo man sagt, ja, ich glaube das auch, sondern es geht hier ums Erfahren. Also wenn die Juden damals über Erkenntnis gesprochen haben, dann war es nicht nur ein, oh, ich weiß das, sondern es war ein, ich habe das erlebt. Ich weiß, von was du redest. Ich habe das gespürt. Und genauso ist es auch mit dem Frieden Gottes, falls du das in deinem Leben schon mal erlebt hast, falls du gebetet hast oder so etwas, das ist wie so ein Mantel, der über dich gelegt wird, so eine Schwere, die dann auf dich kommt. Und du spürst einfach dieser Frieden, der so tief geht, wo du fühlst dich so an, als würdest du den Boden versinken. So stark ist es, wenn Gott auf einen kommt mit seiner Frieden, mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart. Und es ist tatsächlich so, wie König David sagt, dass man sich so überschattet fühlt, wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter. Und wenn du diesen Frieden schon mal gesehen hast oder erlebt hast, dann sehnt sich deine Seele immer mehr danach. Und so war es auch bei König David gewesen. Er war in diesem Zelt, er hat das erlebt und dann sagt er bei einem anderen Gebet, und eines habe ich gebeten. Also wenn ich in meinem Leben nur noch ein Gebet sprechen könnte, dann ist es das. Das ist alles, was ich will in meinem Leben. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Und dort will ich erfahren, ich will erleben, wie freundlich der Herr ist. Und ich möchte still nachdenken in seinem Tempel. So für König David war Gott eine Wirklichkeit gewesen. Nicht nur eine Theorie, nicht nur irgendetwas, was man abhakt oder so etwas. Die Gegenwart Gottes in seinem Leben, das war das Kostbarste, was er hatte. Und deswegen hat König David gesagt, hey, ich möchte Gott einen Tempel errichten, einen wunderschönen Tempel errichten. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ja nur letztendlich in einem Zelt gewohnt. Und Gott hat in diesem Zelt 440 Jahre lang gewohnt, unter seinem Volk, ungefähr. Und jetzt natürlich die Sache, also wenn du denkst, okay, dieses Zelt war 440 Jahre alt, wie muss dieses Zelt ausgesehen haben? Also wir wissen nicht, ob es irgendwann mal repariert worden ist oder irgendwie so etwas, ja. Also hat wahrscheinlich auch gestunken, ich meine, es war Seekuhfell und solche Sachen. Es war jetzt nicht mehr in dem neuesten Zustand, ja. Und deswegen hat König David gesagt zu dem Propheten Nathan, hey, währenddem ich hier in einem Palast aus Zedernholz, aus kostbarem Zedernholz wohne, ist die Bundeslade Gottes immer noch in so einem dürftigen Zelt. So darf es nicht weitergehen. Und ihr wisst ja, Gott hat ja zu Mose gesagt, hey Mose, du sollst dieses Zelt für mich errichten. Aber hier war es so gewesen, König David hat von sich heraus gesagt, hey, ich habe es auf dem Herzen, dir einen Ort zu bauen, der dich ehrt, der dich groß macht. Und deswegen ist ja auch so, dass König David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Ja, so wird er genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, für den Gott über alles andere stand. Und König David eines Tages, er schaut sich diesen Palast an, diesen wunderschönen Palast, in dem er gelebt hat, dann schaut er sich dieses dürftige Zelt an und er denkt sich, ey, das kann nicht sein. Auf keinen Fall. Das darf so nicht weitergehen. Ich bin ein Mensch und ich lebe in einem Palast und Gott ist Gott und er lebt in so einem bedürftigen Zelt. Auf keinen Fall. Und dann hat er ein Gelübde abgelegt. Und das finde ich super krass, was König David hier sagt. Habe ich großen Respekt davor. Und er sagt, hey, so wahr ich lebe, ich will mein Haus nicht mehr betreten. Auf mein Bett will ich mich nicht mehr legen. Ich will mir keinen Schlaf mehr gönnen und nicht einmal kurz meine Augen schließen, bis ich einen geeigneten Ort für das Haus des Herrn gefunden habe. Eine würdige Wohnstätte für den starken Gott Jakobs. Und das finde ich so krass, weil König David sagt, ja, Schlaf ist mir auch wichtig, aber ich bin bereit, diesen Schlaf zu opfern. Und wisst ihr, für mich ist Schlaf auch heilig. Ist schon sehr heilig. Also meine Freunde wissen, wenn 9 Uhr abends die Zeit gekommen ist, liege ich bereits schon im Bett. Also da fackel ich nicht rum, da wird auch jeder rausgeworfen. Ja, ich gehe schlafen. Das ist für mich das Wichtigste an dem Tag. Aber König David sagt, nee, Schlaf ist nicht so wichtig. Ja. Und ich finde das so krass, weil er sagt, hey, ich gebe sogar meinen Schlaf auf. Und bei mir ist es so, wenn ich nicht schlafe, dann bin ich wie ein Zombie. Also da hilft der 10. Kaffee auch nichts mehr. Ja, es ist eine Katastrophe. Aber König David sagt, weißt du was, wenn es um die Gegenwart Gottes geht, da gibt es nichts Heiligeres, nichts Wichtigeres. Da muss alles andere stehen und liegen gelassen werden, bis ich Gott geehrt habe. Und er war bereit gewesen, selbst seinen Schlaf zu opfern. Die Gegenwart Gottes, das war seine Leidenschaft gewesen, für die er bereit gewesen ist, auch zu leiden. Und deswegen war es dann so gewesen, dass er die ganzen wichtigsten Menschen zusammengerufen hat, sein ganzes Volk, das Militär, die Obersten, alles drum und dran, hat alle zusammengerufen und hat zu ihnen gesagt, hey, es lag mir am Herzen, eine Ruhestätte für den Herrn zu bauen, für die Bundeslade Gottes, da wo Gott ist, eine Ruhestätte zu bauen. Und ich hatte mich für den Bau gerüstet, ich war ready, ich war on fire gewesen. Und dann hat Gott aber zu ihm gesagt, hey, David, du sollst es nicht machen. Dein Sohn soll es machen. David, du hast zu viele Kriege geführt in deinem Leben. Du hast zu viel Blut vergossen. Und deswegen soll Salomo es machen. Und als Salomo so weit gewesen ist, da hat Salomo gesagt, hey, der Tempel, den ich bauen will, der soll sehr groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Und dann hat er 150.000 Menschen eingestellt, um diesen Tempel zu bauen. Also kannst du dir mal vorstellen, wie unfassbar groß dieser Tempel gewesen sein muss. Und dann hat Salomo gebetet und als er gebetet hat, ist Feuer vom Himmel gekommen und hat dieses Schlachtopfer und das Brandopfer vollkommen verzehrt und dann kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel hinein. Und es hat das ganze Haus erfüllt, sodass die Priester, genauso wie bei Mose auch, nicht einmal anfangs hineingehen konnten, weil die Gegenwart Gottes so stark gewesen ist. Also genau das Gleiche, was bei Mose passiert ist, wo die Gegenwart Gottes herabgekommen ist, er unter seinem Volk gewohnt hat, genau das Gleiche ist hier bei dem ersten Tempel jetzt auch passiert. Und dann war es leider so, dass die Juden, das Volk Israel, damals gesündigt haben gegen Gott, nämlich von Gott abgewendet und auch von seinem Schutz abgewendet. Und deswegen kamen dann die Babylonier, sie haben das Volk Gottes gefangen genommen, haben den Tempel zerstört. Und dann irgendwann später hat Gott sie befreit davon und haben sie den Tempel wieder aufgebaut. Es hat 46 Jahre gebraucht. Und das war auch der Tempel, der zu der Zeit da gewesen ist, wo Jesus da war. Und dann war es so gewesen, Jesus, er war in einem Gespräch gewesen mit den Pharisäern, weil sie ihn wieder konfrontiert haben, weil er anscheinend irgendwas am Sabbat wieder verbockt hat, ja, wie Jesus es typischerweise normalerweise getan hat. Und Jesus übertreibt dann ein bisschen. Er wirft noch so ein bisschen Öl ins Feuer, wie er es auch manchmal gemacht hat. Ja. Jesus hatte keine Angst vor Konfrontation gewesen. Und dann hat Jesus gesagt, hey, hier ist jemand, der größer ist als der Tempel. Hier ist jemand, der größer ist als der Tempel. Ich merke gerade nur, dass die Folien versetzt sind. Deswegen muss ich mal kurz schauen. Ah! Ja, wir haben es verwechselt. Ist egal. Ich zitiere es einfach. Bei welcher Folie seid ihr jetzt? Eins zurück. Oder wir bleiben einfach. Gut, dann bleiben wir halt einfach. Also, Jesus hat eigentlich gesagt, er ist größer als der Tempel. Und das ist eine krasse Aussage für die Pharisäer gewesen, denn die Pharisäer, die wussten ja, wie groß dieser Tempel ist. Ja, sie haben ja gesehen, es waren riesige Steine gewesen, die dort verwendet worden sind. Manche von den Steinen, die waren so groß, die waren sogar 500 Kilogramm schwer, so ungefähr so schwer wie so ein PKW. Und die haben schon gemerkt, hey, das ist schon eine krasse Aussage, die du da triffst, Jesus, wenn du sagst, dass hier etwas ist oder jemand ist, der größer sein sollte als dieser Tempel. Sag mal, Jesus, weißt du eigentlich, wie kostbar dieser Tempel ist? Weißt du, wie viel Gold und Silber und Edelsteine verwendet worden sind, um diesen Tempel zu bauen? Jesus, ist dir das bewusst? Dieser Tempel ist unfassbar krass. Und du sagst, hier ist jemand, der größer ist? Du sagst, hier ist jemand, der kostbarer ist als der Tempel. Du weißt schon, dass du dann auch damit sagst, dass diese Person kostbarer ist als die Gegenwart Gottes. Du weißt schon, dass dieser Tempel, das war das Zentrum des jüdischen Lebens. Das war der Mittelpunkt ihrer religiösen Rituale. Das war der Versammlungsort von dem jüdischen Gericht, wo Gerechtigkeit geübt worden ist. Das war der Ort, wo die Heilige Schrift aufbewahrt worden ist, die Bundeslade Gottes. Und du sagst, hier gibt es jemanden, der größer ist, Jesus. Du hast nicht gesagt, hier gibt es etwas, was größer ist. An sich wäre das schon Gotteslästerung, dass du sagen würdest, dass es etwas gäbe, was wichtiger ist als das Zentrum unseres Lebens. Und dann war es so gewesen, dass Jesus gesagt hat, nein, hier ist jemand. Jemand ist größer als der Tempel. Und da haben sich die Pharisäer gedacht, warte mal. Jesus, du weißt schon, dass wenn du das sagst, dann sagst du, dass dieser Mensch, der in unmittelbarer Umgebung ist, du hast gesagt hier, du hast nicht gesagt dort, hier ist jemand in unmittelbarer Umgebung, der größer ist. Du sagst, dieser Mensch ist Gott gleich. Und sie schauen Jesus an wahrscheinlich und ich denke mir, dass Jesus in dem Moment zurückgeschaut hat, ganz tief in ihre Augen, wahrscheinlich so geschmunzelt hat und sie das Schmunzeln gar nicht verkneifen konnte und sich so gedacht hat, doch, ich meine mich, ich bin dieser Mensch. Ich bin dieser Mensch, der Gott gleich ist. Warum? Weil ich Mensch geworden bin. Ich bin dieser Gott. Und dann war es so gewesen, dass die Pharisäer, die haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Sie haben es nicht erkannt, aber Johannes hat es erkannt. Und deswegen hat Johannes ganz am Anfang in seinem Evangelium gesagt, hey, das Wort wurde Fleisch. Und mit dem Wort meint er Jesus, mit Fleisch meint, dass er Mensch geworden ist. Und er sagt, das Wort wurde Fleisch. Und dann sagt er zeltete unter uns. und wir sahen seine Herrlichkeit, genauso wie damals bei Mose auch. Hey, diese Herrlichkeit, die auf dieses Zelt herabgekommen ist, wo Gott unter seinem Volk zeltete, da sagt Mose letztendlich, hey, das war Jesus gewesen. Damals, diese Herrlichkeit, als sie herabgekommen ist, das war die Herrlichkeit von Jesus, die dieses Zelt erfüllt hatte. Und deswegen in dem Vers vorhin habt ihr schon gelesen gehabt, dass Mose, beziehungsweise dass Jesus eines Tages mit Johannes auf diesem Berg hochgegangen ist. Und dann war auch letztendlich Petrus dabei und Jakobus war auch dabei gewesen. Und die sind auf diesen Berg hochgegangen. Und dann hat Jesus angefangen zu beten. Und dann hat sein Gesicht sich verwandelt und es hat so hell geleuchtet wie die Sonne. Und seine ganzen Kleider, alles, was er anhatte, das wurde so weiß wie das Licht. Und das war diese Herrlichkeit, die Johannes, Petrus und Jakobus gesehen hatten. Das war die gleiche Herrlichkeit, die das Zelt erfüllt hatte. Das war die gleiche Herrlichkeit, die den Tempel erfüllt hatte. Und diese Herrlichkeit war jetzt auf Jesus gewesen. Und genau so war es dann auch gewesen, ne? So wie damals. Da kam dieses heilige Zelt herab, beziehungsweise Gott aus der Wolke auf dieses heilige Zelt herab. Und die Gegenwart Gottes war so stark gewesen, dass sie nicht hineingehen konnten. Aber jetzt war Jesus da gewesen und man konnte ihn anfassen. Man konnte mit ihm reden. Und so war es auch mit Johannes gewesen. Als Jesus beim letzten Abendmahl bei ihm gewesen ist, da war es ja so, dass Johannes sich sogar an die Schulter von Jesus gekuschelt hat. Auf einmal war Jesus nahbar. Er war erfahrbar. Gott selbst war erfahrbar gewesen. Und so ist Jesus jetzt da bei den Pharisäern. Und er ist ziemlich unbeeindruckt von diesem Tempel gewesen, weil der Tempel an sich, der sollte ja nicht angebetet werden. Ich sage jetzt nicht, dass sie es getan haben, aber die haben das schon irgendwie so, die haben sich zu sehr auf den Tempel fokussiert. Und Jesus war nicht so sehr beeindruckt von dem Tempel, weil der Tempel sollte auf ihn hinweisen. Das war der einzige Nutzen von dem Tempel, um auf Jesus hinzuzeigen. Und deswegen war es dann so gewesen, dass Jesus zu den Leuten, die da gewesen sind, diesen Tempel so bewundert hatten. Da hat er zu ihnen gesagt, als sie ihn bewundert haben und gesagt haben, boah, das sind so schöne Edelsteine und so schöne Weihgaben und es ist alles so schön geschmückt, es ist alles so prächtig und mächtig. Da sagt Jesus zu ihnen, hey, warte mal, es wird eine Zeit kommen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann war es ungefähr so gewesen, dass 70 nach Christus hat sich diese Prophetie erfüllt. 70 nach Christus ist genau dieser Tempel auch zerstört worden. Und jetzt natürlich die Frage, hey, wenn es den Tempel nicht mehr gibt, diesen Ort der Begegnung, wenn Jesus nicht mehr da ist und er in den Himmel aufgefahren ist, wie können wir dann noch Gott begegnen? Wenn es keinen Tempel mehr gibt, wenn es keinen Ort mehr gibt, wo wir Gott nahe sein können, wie funktioniert es dann? Ich meine, die Juden damals, sie waren im heiligen Zelt gewesen, sie waren im Tempel gewesen, sie konnten Gott schon nahe sein. Und dann war Jesus da gewesen, die Jünger haben Gott erlebt und auf einmal war Jesus nicht mehr da, er ist in den Himmel aufgefahren, der Tempel wurde zerstört, die Leute waren verzweifelt. Was jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und da hat der Apostel Paulus gesagt, hey, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht länger in Tempeln, die von menschlichen Händen erschaffen worden sind. Dann stellt man sich natürlich schon die Frage, okay, aber in was für einem Tempel wohnt Gott dann? Wenn Gott nicht mehr in Tempeln wohnt, die so wie dieses Zelt, was von Mose errichtet worden ist, oder dieser Tempel, der von König David und Salomo errichtet worden ist, wenn Gott nicht mehr in so einem Tempel wohnt, in welchem Tempel wohnt er dann? Und dann sagt Paulus weiter, hey, aber wisst ihr es nicht? Wisst ihr es nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Dass ihr nicht länger euch selbst gehört, sondern dass ihr Gott gehört. Hey, wisst ihr es nicht, dass euer Körper dieser Tempel sein soll, in dem Gott wohnt, in dem Gott thront? Wisst ihr es nicht, dass dein Körper jetzt dieser Ort der Begegnung sein soll? Genauso wie damals bei Garten Eden, genauso wie damals beim Zelt, bei dem Tempel. Dein Körper, dein Leib soll jetzt dieser Ort der Begegnung sein, wo Gott dir ganz nahe ist. Dieser Tempel, der soll erfüllt sein mit der Gegenwart Gottes. Deswegen wurde dein Körper erschaffen. Und König David im Psalm 139, er beschreibt, wie wunderbar Gott unseren Körper erschaffen hat. Und er preist Gott dafür. Er lobt Gott dafür. Du hast unseren Körper so wunderbar erschaffen. In dem Innersten hast du mich so wunderbar erschaffen. In dem Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Und schon als ich im Verborgenen diese Gestalt angenommen habe, da hast du mich so kunstvoll gebildet und du hast mich zusammengewoben, jedes kleinste Detail. Und mein Körper ist nicht erschaffen aus menschlichen Händen, sondern aus göttlichen Händen. Gott hat deinen Körper, deinen Leib erschaffen, sodass er ihn erfüllen kann. Das ist der Ort, wo Gott wirklich leben wollte. Das Zelt, der Tempel, das waren alles nur so Hinweise. Das sollte alles nur darauf hindeuten, dass Gott eines Tages so nah sein möchte, dass er nicht noch näher an dir sein kann. Dann sagt Paulus, hey, in früheren Zeiten, früheren Generationen. Da war diese Botschaft, das war ein Geheimnis gewesen, die Gott verborgen hielt. Selbst der Prophet Mose hat das nicht gewusst. König David hat es nicht gewusst. Keiner von den Propheten, Elia, wen auch immer du nennen möchtest, keiner von denen hat gewusst, dass Gott eines Tages in uns leben möchte. Sie kannten das Zelt, sie kannten den Tempel, sie kannten das alles. Sie kannten die Geschichten auswendig, sie könnten es dir zitieren. Aber es war noch für sie verborgen, es war ein Geheimnis gewesen. Doch jetzt hat Gott es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und das seid ihr. Gott möchte dir diese Offenbarung heute geben, dieses Geheimnis möchte Gott heute lüften, dass dein Körper sein Heiligtum sein soll, in dem die Gegenwart Gottes hier auf der Erde wohnt und thront. Seht ihr, Gott möchte dir ganz nahe sein. Gott möchte dir zu jeder Zeit nahe sein. Nicht nur hier und da, nicht nur am Sonntag, zu jeder Zeit. Bei König David und Mose, da war es so gewesen, König David war ein König, Mose war ein Richter, und die waren sehr beschäftigt gewesen. Die konnten nicht immer in diesem Zelt sein. Die konnten nicht immer Gott begegnen. Aber bei dir und bei mir, wir können zu jeder Zeit zu Gott kommen. Warum? Weil Gott hier ist. Genau hier in meinem Herzen, in deinem Herzen. Und Gott möchte heute dein Herz erfüllen mit dieser Herrlichkeit. Ich habe davon geredet, wie Gott diese Herrlichkeit erfüllt hat in dem Zelt Gottes. Die Herrlichkeit ist herabgekommen in den Tempel Gottes. Und dann ist die Herrlichkeit in Jesus gewesen und sein Gesicht hat geleuchtet wie die Sonne und seine ganzen Kleider wurden weiß wie das Licht. Diese Herrlichkeit soll heute in dir leben. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und du je schon mal dein Leben Gott anvertraut hast. Ob du je schon mal zu Gott gesagt hast, Gott, ich möchte, dass du in mir lebst. Ich möchte, dass mein Körper ein Heiligtum ist für deine Gegenwart. Seht ihr, unser Körper, der soll nicht uns gehören. Er soll Gott gehören. Deswegen ist es auch nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Deswegen ist es auch nicht egal, was wir mit unserer Sexualität machen. Sondern unsere Sexualität, die soll dazu gedienlich sein, um Gott zu ehren, so wie Gott es sich gedacht hat. Es ist nicht wurscht, es ist Gott nicht egal. Es zerbricht Gott das Herz, wenn wir mit unserem Körper Dinge tun, die nicht dafür gemacht sind. Dein Körper wurde erschaffen, um erfüllt zu sein mit der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. Und ihr habt gleich die Möglichkeit dazu, in dem letzten Lied einfach zu Gott zu sagen, ganz simpel, ein ganz simples Gebet, einfach Gott, ich will, dass deine Herrlichkeit heute in mich hineinkommt. Ich will, dass mein Körper ein Heiligtum ist für dich. Und ich will dich erleben in meinem Leben. Seht ihr, Gott möchte dir heute begegnen. Du bist nicht nur gekommen zu irgendeinem Gottesdienst oder irgendwie so etwas, sondern heute soll dieser Tag sein, wo Gott dir begegnet. Ich weiß nicht, ob du je schon mal irgendeine Begegnung mit Gott gehabt hast in deinem Leben oder so etwas, wo du je schon mal sagen konntest, hey, das war der Tag, das war der Moment, wo ich Gott begegnet bin. Wo dieser heilige Gott der Bibel auf einmal real geworden ist in meinem Leben. Aber ich bete dafür, dass heute dieser Tag ist. Dass heute dieser Moment ist, wo du sagst, doch, das war der Moment, wo ich Gott begegnet bin. Und er kam mit seiner ganzen Herrlichkeit und Heiligkeit, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Und es hat mein Leben für immer verändert. Das ist, was Gott möchte. Gott möchte in enger Beziehung mit dir heute leben. Heute soll der Tag sein, wo sich alles verändert in deinem Leben. Das ist mein Gebet. Und ich hoffe auch, dass es euer Gebet ist. Lassen Sie uns noch zum Ende aufstehen und dieses letzte Lied noch zu Gott singen.